Wir haben eine Zufluchtsstätte, Halleluja, wo wir für Zeit und Ewigkeit und wenn es überhaupt eine Ewigkeit gibt, Ewigkeit kann man nicht in Zahlen messen oder in Jahren ausdrücken oder Jahrtausende oder Lichtjahre. Wir wissen, was Lichtjahre sind. Einmal blinken und da sind schon gleich 40.000 Kilometer weg. Mein Thema heute ist, Gottes Plan ist nicht aufzuhalten. Das, was der liebe Gott macht, das ist ewig, das ist bleibend, das ist unerschütterlich, da kann keiner ran rütteln, weder Kommunisten noch Faschisten noch Sozialisten noch Humanisten noch welcher Mist auch noch immer aufgehen und wachsen will. Gottes Plan geht in Erfüllung, was er sich vorgenommen hat. Da können sich Leute strampeln und machen, was sie wollen. Es kommt, wie er es will. Zuerst mal, das ist dieser Fakt, den ich hier in den Raum stelle. Und diese Dinge, die Gott sich vorgenommen, sein Wort geht in Erfüllung. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es werde das und es ward. So, ich lade euch noch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, was lernen wir in der Gegenwart Gottes? Und ich sage dir eine ganze Menge. Wenn Gott da ist, ist die Herrlichkeit da, ist das Leben da, ist die Freude da, ist der Friede da, da ist die ganze Fülle da. Dann lade ich dich ganz herzlich ein zu Samstag. Samstag heißt es, ein gutes Thema auch, ist ein Auszugsthema, wir ziehen nicht aus. Wir sind jetzt erst eingezogen hier und wir fangen jetzt erst richtig an. So, nein, da heißt es, verlasse das gewöhnliche Leben. Das gewöhnliche Leben ist das Leben, an das ich mich gewöhnt habe. Aufstehen, in der Arbeit gehen, Mittagessen, Abendessen und dann diese Routine, Zähne putzen, wieder einschlafen gehen und wieder aufstehen, wieder das Gleiche von vorne. So, nein, wir sollen aus der Routine raus und Gott will ein spontaner Gott sein, der uns inspiriert, ja, der uns bewegt, der uns flexibel macht. Verlasse das Gewöhnliche, das, was du gewöhnt hast. Wir sind als Christen berufen für ein ungewöhnliches Leben und seitdem ich Christ bin, bin auf Abenteuer. Ich lasse mich überraschen, ich werde von Gott gesegnet. Ich bin als Gläubiger in einem Überraschungsclub. Jeden Tag ist was anders. Ich plane nicht, ich plane schon sehr sorgfältig, aber ich werde ständig überrascht von der Gelegenheit und der Gnade Gottes. So, herzlich eingeladen für Samstag, Sonntag werde ich über die Riesen sprechen und Zwerge. Viele Christen kommen sich wie Zwerge vor. Klein, was sind wir, was können wir schaffen es nicht mit, weil es geht nicht untergleichen. Nein, der Teufel steht wie ein Riese da vor uns, aber der Starke ist gebunden, Lob und Dank. Der Starke ist gebunden, in Christus sind wir Könige und Priester. Dann kommt die Osterwoche schon und die Karwoche, so nennen die Leute die stille Woche, wo man an die Leiden Jesu denkt, Passionszeit und so weiter. Mittwoch wird das Thema sein, erlebe die göttliche Kraft. Was ist die Kraft Gottes? Es ist nicht nur schreien, nicht nur irgendwie was präsentieren, große Show abzuziehen. Die Kraft Gottes ist das Kreuz von Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft, die das selig macht, alle, die daran glauben. Erlebe die göttliche Kraft, wie das Wort Gottes in uns wirkt. Am Karfreitag werden wir um 10 Uhr den Gottesdienst hier haben. Jesus stirbt nicht als Versager. Weißt du, wenn wir daran denken würden, wie er stirbt, und er gab seinen Geist auf, und er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn das Letzte ist, was Jesus gesagt hat, dann können wir vergessen. Dann ist er gestorben, wie alle gewöhnlichen Menschen sterben. Aber seine Worte waren, es ist vollbracht. Es ist getan. Und der Sieg ist da. Wir leben ein siegreiches Leben durch Jesus Christus. Herzlich eingeladen. Am Samstag wird dann wieder um 19 Uhr Gottesdienst sein. Und da wird das Thema sein, auch der Tod ist ein Werkzeug Gottes. Die meisten Leute denken, durch die Erlösung, durch das Sterben Jesu, ich muss nicht mehr sterben. Nein, der Tod ist ein Werkzeug Gottes. Wir lassen die Erde hier da, wir lassen das Sterbliche da, wir lassen das Menschliche da, wir lassen das Vergängliche da, wir lassen alles Irdische da und wir werden vergeistlicht. Wir steigen aufwärts statt abwärts. So, der Tod muss da sein, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann geht es auf und dann gibt es viele Weizenkörner und meistens zwischen 6 und 12 Weizenkörner kommen aus einem einzigen Korn, je nachdem, wie fruchtbar und wie gut der Boden ist, wie tief der Boden ist. Dann am Ostersonntag, wir sind wieder um 10 Uhr hier, Karfreitag werden wir auch das Abendmahl haben, da lade ich auch da euch ganz herzlich ein, denn wir wollen den Tod Jesu verkündigen. Jesus ist Sieger. Karfreitag um 10 Uhr, dann Ostern um 10 Uhr wieder Gottesdienst. Jesus ist wirklich auferstanden. Die Russen grüßen sich immer so schön, es gefällt mir im Osten, wie die sich da grüßen. Dann sagt der Priester, der Pfarrer oder der Prediger, der Herr ist auferstanden. Und was macht die Gemeinde? Die sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich freue mich, dass wir miteinander kommunizieren dürfen und wir können sagen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist das Zeugnis. Mohammed ist nicht auferstanden. Buddha ist nicht auferstanden. Und all die großen Religionsstifter sind nicht auferstanden. Aber wer auferstanden ist, ist Jesus Christus. Er hat dem Tod die Macht genommen. Gottes Plan ist, nicht aufzuhalten. Ist egal, wir müssen alle sterben. Das ist auch ein Gesetz. Da kannst du strampeln und machen und tun und bewegen. Gott lässt das zu. Gott hat es zugelassen. Gott arbeitet. Jetzt ein paar grundsätzliche Gedanken zuerst einmal. Gott arbeitet grundsätzlich nach ehernen, unumstößlichen Gesetzen. Kannst machen, was du willst. Behalte das im Auge. Nur diesen Gedanken. Was er einmal festgelegt hat, das gilt für immer und für alle Zeit und für jedermann. So, zum Beispiel Saat und Ernte oder Segen und Fluch, das ist festgelegt. Da kannst du, wenn du diese Gesetze nicht einhältst, gehst verloren, verlierst alles. Gott hat einen Segensplan und gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Da können die Leute toben, so viel sie wollen. Im Psalm 2 heißt es, warum nehmen sich die Völker so viel vor, sie können nichts erreichen. Wenn Gott segnet, der ist gesegnet, da können die Leute hexen, zaubern und fluchen, kann nicht verflucht werden, denn der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn er in einer ungesegneten Umgebung lebt. Das ist die große Wahrheit. Egal wie das Klima ist, der Gesegnete ist gesegnet, auch in der Wüste, in der kargen Gegend. So, der Gesegnete, von Gott gesegnet ist gesegnet, egal was auf dieser Welt passiert, wenn alles drunter und drüber geht, wenn alle verrecken, Entschuldigung, dann ist der Gesegnete immer noch der Gesegnete. Bei dem wachsen die Kartoffeln am besten. Und die Rüben und was weiß ich, und das Vieh gedeiht. Und du wirst gesegnet sein in der Stadt, heißt es im Wort Gottes. Auf dem Land. Du wirst gesegnet sein auf der Reise. Du wirst immer Glück haben, denn Gott ist mit dir. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Wenn Gott einen segnet, der ist gesegnet, egal wie viel die Leute zusetzen. Also mich stören die Ungläubigen überhaupt nicht. Ich sage einfach, rutsch mir den Puckel runter. Der Gesegnete ist gesegnet. Sprüche Kapitel 20, Vers 7. Noch weiter. Sprüche 20, Vers 7. Der Gerechte und seine Kinder sind gesegnet. Nicht nur, dass du gesegnet bist, sondern deine Kinder und deine Enkelkinder, deine ganze Sippe, deine Familie ist gesegnet. Und mit allem, was du zu tun hast, die sind gesegnet. Da heißt es, ein Gerechter, der unsträflich wandelt, dessen Kindern wird es wohlgehen, was es auch alles überheißt. Wenn du gerecht bist, gottesfürchtig bist, Gott ehrst und Gott treu bleibst, auf der Linie bleibst du, deinen Kindern wird es wohlgehen. Und wenn es deinen Kindern wohlgeht, geht es dir auch wohl. Verstehst du, wenn die gesegnet sind, dann bist du auch mit gesegnet. Oder dann heißt es weiter, sie werden nicht schlecht haben, deine Kinder, wenn ich die Sprüche Kapitel 20, Vers 7 nehme. Und die werden es immer gut haben. Die werden geraten, auch wenn sie Schwierigkeiten haben. Und ich betone, das Leben ist von Gott vorherbestimmt. Du kannst dagegen nichts machen. Auch deine Kinder, auch wenn sie missraten sind, deine missratenen Kinder sind auch gesegnet unter dem Vorzeichen missraten. Das sind halt in Bass und Tief und Tenor oder was weiß ich. Nicht nur in erster Stimme. Auch diese Dinge sind zum Segen. Stell dir mal vor, du hast ein Problem, Kinder. Dann betest du wie ein Weltmeister. Angenommen, dein Sohn, deine Tochter ist drogensüchtig. Dann tust du dein Bestes, dass sie gerettet werden. Und diese halten dich an den Herden. Stell dir mal vor, dass, wenn alles glatt geht, wenn du erfolgreich bist, wenn deine Kinder erfolgreich sind, gut verheiratet, Urenkel schon da und so weiter, dann wirst du nicht beten. Aber wenn die Probleme haben, Schwierigkeiten, da betest, da ringst du, da kämpfst du für deine Familie. Weißt du, es gibt einen Segen. Weiter heißt es in der Bibel hier, wenn du verschiedene Übersetzungen nimmst, wie Sprüche 20, Vers 7, wer aufrichtige Eltern hat, die Gott dienen, die können sich glücklich schätzen, sagt eine moderne Übersetzung. Also, wer für das Reich Gottes sorgt, für dessen Familie wird Gott sorgen. Wer für das Reich Gottes arbeitet, für den arbeitet Gott, früher oder später. Das ist ein Gesetz. Oder das Wort nochmals anders übersetzt, von einer anderen Übersetzung. Wer rechtschaffen ist und untadelig lebt, dessen Kinder können vom Glück reden. Du bist ein Segen für deine Kinder, wenn du rechtschaffen bist und Gott liebst und Gott fürchtest. Also ist ein Gesetz. Da kannst du machen, was du willst. Wenn du das tust, Gott wird es alles zurechtbringen. Wer als Gerechter unbescholten seinen Weg Lied steht weiter im Wort Gottes, wohl den Kindern, die er hinterlässt. Wohl das, was er zurücklässt, das bleibt bestehen, das geht nicht unter. Das gleiche in Psalm 112. Wenn du diesen Psalm 112 aufschließt und liest, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat, wohl dem. Das, also, du hast nur Vorteile, wenn du Gott dienst, das ist ein ewiges Gesetz. Sein Geschlecht wird gewaltig sein, heißt es. Du denkst, ja, der wird Multimillionär oder Milliardär. Vergiss das. Es hat nichts mit Geld zu tun. Es hat mit Geist und Leben zu tun. Der wird, sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Das heißt, er wird bedeutend sein. Er wird Einfluss haben. Seine Kinder, die Angehörige, die Hausgenossen und so weiter, die Frommen, die werden gesegnet sein. So steht es hier, Psalm 112. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von dem gnädigen, barmherzigen und gerechten Gott. Wohl dem, Psalm 112, wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, was er kann. Du musst nicht alles tun, was getan werden muss, sondern nur das, was du tun kannst, was dir möglich ist, was du körperlich verkraftest und so weiter. Wer also leid und gerne tut und das gerne tut und das Reich Gottes unterstützt, was auch immer ist, das Seine tut, was er kann und wie es recht ist, so steht es in der Bibel, der wird gesegnet sein, wohl dem. Dann heißt es hier weiter, denn er wird ewiglich bleiben, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Das sind Segensworte. Schreib das in dein Herz und streich es und nimm es vor schlimmer Kunde, fürchtet er sich nicht. Ach, jetzt kommt noch Atomkrieg oder jetzt kommt Erdbeben oder jetzt passiert das so viel auf dieser Welt. Nein, er fürchtet sich nicht. Sein Herz bleibt unverzagt, denn der Herr ist sein Herr. Der Herr ist sein Schutz, der Herr ist sein Schirm. Sein Herz ist getrost und er fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Ach, die liegen da unten. Verstehst? Sein Herz fürchtet sich nicht, hat keine Angst. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich, seine Kraft wird hoch in Ehren gehalten. Ich habe eines festgestellt, wenn Menschen mit Jesus anfangen, die können sozial arm sein, die können in dem Slum leben. Und ich habe in Slums gedient, in Indien und in vielen anderen Ländern, wo Slums sind. Und ich habe eines festgestellt, dass die Kinder Gottes aus dem Slum langsam aber sicher rauskommen. Die arbeiten sich hoch, die sparen, die geben den Zehnten, Gott segnet sie. Aus wenig macht er viel, die finden Arbeit, die vertrauen den Herrn, die, selbst wenn sie etwas Schmutziges essen müssen, was nichts anderes gibt, die sind gesegnet. Meine schönsten Gottesdienste habe ich in Indien erlebt, auf den Müllbergen. Verstehst du? Die Leute arbeiten auf dem Müllhaufen, die sortieren da Plastik und Dosen und Flaschen und so weiter, was die zivilisierte Welt, die Großstadt wegwirft, und die leben dort und es stinkt furchtbar. Aber diese Leute sind glücklich und die sagen, eines Tages werden wir die Müllberge verlassen. Eines Tages haben wir so viel erwirtschaftet, dass wir ein Geschäft anfangen können. Wir müssen nicht die unterste Kasse sein. Kinder Gottes sind nicht die unterste Kasse. Kinder Gottes sind Könige und Priester. Aber es dauert eine Weile, bis du zum König wirst, bis du Priester wirst. Es dauert eine Weile. Also, du siehst, die Feinde liegen alle unten. Der Gottlose wird sehen. Und es wird ihn verdrießen, er wird mit den Zähnen sogar knirschen, heißt es bei mir. Er wird böse, aggressiv werden und sagen, die, ja, das sind Kapitalisten, die nützen die Leute aus, die werden sich empören. Und Materialisten und so weiter, die werden mit den Zähnen knirschen und ihnen wird, ja, Hören und Sehen vergehen. Denn was die Gottlosen wollen, was die Gottlosen wollen, das wird zunichte werden. Die werden es nicht schaffen. Wie gewonnen, so zerronnen. Steht nicht in der Bibel, aber ist ein Spruch. Die Gottlosen lösen sich von selbst auf. Du musst die Gottlosen nicht vernichten. Du musst die Gottlosen nicht bekämpfen. Du musst die Gottlosen nicht aus der Welt schaffen. Die lösen sich von selber auf. Die fressen sich von selber auf. Ja. Die ruinieren sich von selbst. Die machen sich selbst kaputt. Lass doch die Sünder machen, was sie wollen. Die vergehen von selbst. Wer Gott gehorcht, und das ist jetzt das Geheimnis, wer Gott gehorcht, wer Gott vertraut, verstehst du, der hat Vernunft, der hat die Weisheit, der teilt sein Leben ein. Und selbst wenn der Zehnte keinen Segen hätte, keinen göttlichen Segen hätte und nur rein materialistisches, aber das lohnt sich schon, ich teile mein Geld in 10 kleine Teile und das gebe ich für Gott und das Übrige behalte ich. Und jetzt muss ich mit dem Übrigen auskommen. Da muss ich meine Miete bezahlen, da muss ich meinen Strom bezahlen, da muss ich meine Versicherung bezahlen, da muss ich alles bezahlen. Und ich muss eines sagen, Gott sorgt dafür, dass da noch was übrig bleibt. Und Kinder Gottes leben immer von den Brosamen, die vor des Herrn Tisch fallen. So, wer Gott gehorcht und Gott sagt, ich will, du kannst es nicht machen, du kannst nicht die Fenster des Himmels aufschließen, die müssen von innen aufgemacht werden. Die muss Gott öffnen und ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Und der gottlose Mensch, also der Narr oder der keinen Verstand hat, der nur an das denkt, was er gerade vor der Nase sieht, die sind unbelehrbar, die erkennen die Wahrheit nicht, denen kannst du nicht sagen, denen kannst du nicht helfen und denen kann nicht einmal der liebe Gott helfen. In aller Liebe. Du willst ihnen vielleicht helfen, was Gutes sagen, aber die wollen es nicht annehmen. Aber der Gottesfürchtige, der hört sich das an, der prüft und ja, gehe ich ein, gehe ich nicht ein, ist das für mich, ist das Wort Gottes, vielleicht spricht Gott gerade durch den Esel zu mir oder durch wen auch immer, denk an Biliam. So, wer Gott gehorcht, für den sorgt Gott. Für den arbeitet Gott, wer Gott gehorcht. Wer aber Gott nicht gehorcht, wer nicht der Stimme des Herrn gehorcht, um den kannst du dich bemühen, so viel du willst. Wie gewonnen, so zerronnen, vergiss es. Also ich bemühe mich nicht um gottlose Leute, die nicht wollen, die auf stur schalten. Ich will damit nichts zu tun haben. Dann sage ich, bitte, mach weiter, probier weiter deine Dummheit, leb deine Blödheit weiter aus. Vielleicht wirst du glücklich werden und wohl dir, wenn du glücklich wirst. Ich wünsche es dir, aber man kann einen unbelehrbaren der lernt, nicht lernen will, der nicht einsieht und nicht akzeptiert, nicht helfen. Gott sagt in Jeremia Kapitel 15, Vers 1, für den brauchst du auch gar nicht beten. Du brauchst für einen Gottlosen, der nicht will, auch nicht beten, weil es nichts bringt. Da denkst du lieber an was Schönes, malst Bilder oder löst Kreuzworträtsel. Was wäre davon? Für den Gottlosen brauchst du nicht beten, der wird sich nicht bekehren. In Jeremia Kapitel 15, Vers 1. Und das ist es, wenn Gott jemand dahin gegeben hat, wenn Gott nicht mehr mitmacht, das ist alles hoffnungslos. Das ist alles verloren. Das ist alles umsonst. Und da heißt es hier, und der Herr sprach zu mir Jeremia. Er wollte beten für Israel, dass Israel nicht in die Verbannung kommt. Und dann sagt Gott, auch wenn Moses und Samuel, also die waren so wirklich Riesen vor dem Herrn, die konnten beten wie die Weltmeister, die waren Gebetsmenschen. Auch wenn Moses und Samuel vor mir stünden, so hätte ich doch kein Herz für dieses Volk, für Israel damals. Treibe sie weg von mir und lass sie weggehen. Aha. Wir denken immer, Gott ist der liebe Gott. Weißt du, Gott ist langmütig, Gott ist geduldig, aber irgendwo hat er auch die Nase voll. Und sagt, wenn die nicht wollen, das ist zwecklos. Zwecklos. Dahingegebene Menschen, da kannst du machen, was du willst. Gott macht nicht mit. Und wenn Gott irgendwo nicht mitmacht, da beißen wir uns die Zähne aus. Wenn Gott nicht hilft, da kann kein Arzt helfen, kein Medikament helfen, keine Bank, kein Rechtsanwalt, nichts. Weißt du, da vergeudest du nur deine Kraft und deine Zeit. Auch wenn Moses und Samuel beten würden. Jeremia Kapitel 15, Vers 1. Lies mal gründlich durch hier, diesen ganzen Abschnitt. Und weißt du, man muss lernen. Und ich habe auch sehr viel in meinem Leben gelernt. In St. Petersburg, wo jetzt dieser Anschlag da war, da haben wir hier von der NVA, der ehemaligen DDR-Armee, eine Suppenküche bekommen, komplette Suppenküche mit 500 Essenseinheiten, Geschirr, Gulaschkanone, alles mit, was dazu gehört. Und die ganze Einrichtung, das technische Hilfswerk von Wedding oder hier von Berlin, hat uns die Sachen rüber transportiert und dort aufgebaut und dergleichen. Das war eine ganz tolle Sache. Und wir konnten in St. Petersburg über ein Jahr regelmäßig 500 Leute speisen. Verschiedene Gemeinden haben da mitgemacht und gearbeitet. Also, und es war toll. Die Bürgermeisterin hat extra eröffnet diese Suppenküche dort in St. Petersburg. Der Pastor von Uppsala, Bruder Ulf Eckmann, hat mit unterstützt und die Suppenpulver geliefert und dergleichen für die Suppenküche. Und wir haben die Suppenküche geliefert und dort aufgebaut. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt schreiben die armen Russen, Entschuldigung, da schreiben sie, also was die aus dem Westen uns bringen, die bringen nur Pulver. Und die rühren das Pulver links und schreiben Leserbriefe, das ging wochenlang. Und wie sie geschimpft haben auf unsere Suppenküche. Also wir brauchen Kartoffel und Speck und sonst was und so weiter. Und die bringen nur Pulver. also Fertignahrung. Wir haben Fertignahrung gebracht und es war gut. Also die Schweden leben davon und wir können in Deutschland auch mit so Fertiggerichte gut leben. Aber die haben das nicht verstanden. Weißt du, was dann passiert ist? Dann ist uns, dem Ulf Ickmann und mir, irgendwo eine Laus über die Leber gelaufen und gesagt, komm, übergeben wir den Russen selber, die sollen es machen. Und nach kurzer Zeit waren sie bankrott. Na gut, die haben keine Kartoffeln zusammengebracht, keinen Speck. Verstehst du? Weißt du, wenn die Leute zu viel rebellieren, zu viel protestieren, da ziehen sich die Geber, da ziehen sich die Unterstützer, die ziehen zurück und sagen, macht's, wenn sie wollt, macht es, bitte. Und genauso ist der liebe Gott. Und das war für mich eine Lektion. Wir sollen den Leuten nicht etwas aufzwingen, was sie nicht wollen. Und Gott zwingt auch uns nichts auf. Das ist ja Gottes Gesetz. Er zwingt uns nicht auf, was wir nicht wollen. Wenn du deinen Kartoschka haben willst, dann kriegst du deine Kartoschka. So, Gott gibt uns seine Segnungen. Weißt du, meine Bibel sagt, dem Demütigen schenkt er Gnade. Wenn ich ein St. Petersburger gewesen wäre, ich wäre den Deutschen und den Schweden dankbar, dass sie uns unterstützen, dass sie uns helfen. Weißt du, die Leute standen dran. Am Anfang, da waren sie Begeisterung. Wir konnten nur 500 Essen ausgeben pro Mahlzeit. Und dann stand die Schlange. Und dann nachher dieses Geschimpfe. Und da kam es immer weniger. Also die wollen dieses Gefräß, haben sie ja sogar in der Zeitung geschrieben. Das wollen wir gar nicht haben. Nicht dankbar gewesen. Der Undankbare wird nicht gesegnet. Der Undankbare wird nicht gesegnet. Der Gehorsame wird nicht gesegnet. Das ist ein Gesetz Gottes. Gott sagt, dass jeder selbst über sein Schicksal bestimmt, 5. Mose 30. Jeder bestimmt selbst über sein Schicksal. Gott hat kein Interesse, über mein Leben zu bestimmen. Ich bestimme mich selbst über meinen Zustand. Leben und Tod liegt auf meiner Zunge, in meinem Gehirn. Jeder wählt seinen eigenen Weg. Jeder muss auch das auslöffeln, was er sich einbrockt. Gegen diese Bestimmung, gegen dieses Gesetz, niemand kann was machen. Man erntet nur das, was man sieht. Wenn du nichts siehst, wirst du auch nichts ernten. Nur als Beispiel. Wer Gottes Hilfe ausschlägt, dem kann niemand helfen. Ich habe jemanden mal gefragt, darf ich für Sie beten? Nein, danke, bitte beten Sie nicht für mich. Oder wir haben jemanden im Krankenhaus mal besucht und wir wollten beten hier in Berlin. Eine Schwester, die ganz groß und lieb beim lieben Gott anscheinend war. Verstehst du? Da wollten wir beten. Nein, bitte bete nicht für mich, dann schlafe ich ein. Da werde ich müde. Verstehst du? Für was soll man dann beten, wenn Leute aus der Esoterik oder wo sie auch immer herkommen, kein Gebet wollen und die denken, jetzt schlafe ich ein. Es gibt nichts Besseres als schlafen, wenn man krank ist. Vom Lazarus heißt es, siehe, er schläft. Da, verstehst du? Und dann kommt Jesus und weckt ihn auf. Nur als Beispiel. So viele Leute, man denkt, die sind geistlich und göttlich und hingegeben und Gott kann sie nicht segnen, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, was von Gott ist und was nicht. Also wer Gottes Hilfe ausschlägt, den kann niemand helfen, der versündigt sich noch, wenn man ihm hilft. Wenn du einem Sünder hilfst, der nicht die Hilfe will, machst du dich schuldig noch, dann schadest du dir noch selber. Der Schuss geht wieder zurück, dieser Bumerang. Jedem Menschen bietet Gott seine Hilfe an. Gott ist nicht grausam, Gott ist ein Gott der Liebe. Er hat seinen Sohn gegeben und zu jedem Menschen spricht Gott zwei oder dreimal ganz besonders, gibt immer wieder eine neue Chance und irgendwann mal sagt er, danke, mir reicht's. Obwohl Gott langmütig ist und geduldig und von großer Gnade. Schau Israel an. Weißt du, schau doch Israel an. Schau die Geschichte Israels. Studier mal diese Geschichte. Und wenn Gott mit einem ist, dann können keine bösen Buben irgendetwas machen. Keine Terroristen, keine Banditen, keine Mafioses, gar nichts. Wenn Gott mit einem ist, kann niemand was antun. Aber wenn Gott sich zurückzieht, dann bist du ein Spielball der Mächte, der Geister, oder wen auch immer. So, Gott will bei uns sein. Wir müssen nur ihn reinlassen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt er. So, Gott ist bei uns. Und wenn wir ihn einlassen, ihn aufnehmen und so weiter, dann wird es jeden Tag besser. Es geht nicht sofort, dass du total gesund wirst. Mit Kranke, wenn jemand krank ist, und die Bibel sagt, er rufe die Ältesten, dass sie mit ihm beten und so weiter. Wenn ich zu jemandem hingehe und mit jemandem bete, ich kann es vergessen, brauche ich gar nicht. Könnte gleich zu Hause bleiben. Denn ich glaube, dass er gesund wird. Aber der glaubt nicht, dass er gesund wird. Ich muss nämlich selbst aktiv werden, von innen her. Ich muss sagen, Hilfe, 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 ich gehe unter. Und dann kommt gleich die Feuerwehr, da kommt Krankenwagen, da kommt alles. Ich muss rufen. Ja, ich werde schon schaffen mit, ach, der Herr hilft mir schon. Nein, Der Herr hat Dinge eingerichtet, die sind ganz arg wichtig. Wenn jemand in Not ist, wenn jemand in Schwierigkeit ist, der soll um Hilfe bitten, demütig sein und sagen, können Sie mir bitte helfen, können Sie bei mir putzen, können Sie bei mir waschen, können Sie bei mir kochen, können Sie mich fortfahren oder hinbringen. Ich muss bitten. Und dann merkst du, dass Gott mit ihr ist. Weißt du, es ist nicht gesagt, dass wenn du Kind Gottes bist, dass dir blendend und glänzend geht. Schau Josef an, diesen Patriarchen, der nachher Patriarch wurde. Der Herr war mit ihm, heißt es, aber dem ging es furchtbar dreckig. Der Herr war mit ihm, im Gefängnis. Der Herr war mit ihm, als er als Sklave verkauft wurde nach Ägypten. Ist Gott für uns? Meine Bibel sagt, wer kann und wer wird gegen uns sein können? Wer kann Gottes Plan aufhalten? Wenn Gott für uns ist, da kann kein Tod, kein Teufel, kein Pharao, nichts gegen uns sein, wenn Gott für uns ist. Aber das große Problem ist bei vielen Menschen, Gott ist nicht mit ihnen. Er ist bei ihnen ausgewandert, wie bei Israel einst. Und jeder Mensch will selbst sein eigenes Schicksal. Jemand hat einmal gesagt, die dümmsten Kälber wählen den Metzger selber. Rennen dorthin. Verstehst du? Du musst wissen, ich bestimme über mein Leben, nicht Gott. Gott hat mein Leben mir gegeben und ich bin für mein Leben verantwortlich. So, jeder bestimmt selbst sein Schicksal, bestimmt selbst, wie es mit ihm weitergeht. Gott gab jedem freien Willen. Ich kann dafür was machen oder dagegen was machen. Ich kann sagen, nein, danke. Und ich kann sagen, bitte Herr, wenn es so ist, ich akzeptiere es. Ich nehme es an. Ich glaube es. Gott zwingt niemand. Gott zwingt niemand. Gott hat den Teufel nicht gezwungen. Gott hat Jesus nicht gezwungen. Du musst jetzt sterben am Kreuz. Gott hat niemand gezwungen. Nur der Teufel zwingt die Menschen. Und die Menschen, die unter dem Satan sind, die haben Zwangsgedanken. Die haben, ich habe jemand in Heilbronn gehabt in der Gemeinde, der hat einen Waschzwang gehabt. Der hat nach jeder Handgebung, sobald er eine Türklinke berührt hat, hat er gleich die Hände gewaschen, hat er gleich eine Sprühdose dabei gehabt. Der hat einen Waschzwang gehabt. Also, ich meine, Hygiene ist Hygiene. Ich bin für Hygiene. Aber wenn man so einen Zwang hat, dass man niemand keine Hand mehr gibt, nur noch gleich sogar gleich sprühen und desinfizieren, Waschzwang. Und wenn weg, wenn kein Wasser da war. Und der ist an einem Hautproblem gestorben. Verstehst du? Womit man sündigt, damit wird man gestraft. Es wäre schön, wenn Gott jemand zwingen könnte. Oh, ich wäre so dankbar. Lieber Gott, zwing ihn, dass er sich bekehrt, dass er deinen Sohn Jesus Christus annimmt, dass er gläubig wird. Aber Gott zwingt niemand. Er legt beides vor. Leben und Tod, Segen und Fluch. Und wir müssen es wählen. Wir müssen uns entscheiden. Er nimmt uns diese Entscheidung nicht ab. Er gibt uns sein Wort. Und jetzt kommt die Frage, was machen wir mit dem Wort Gottes? Unter dem Scheffel stellen, irgendwo im Regal verstauen, verstauben lassen? Es liegt an uns. Allein an uns, was wir daraus machen und was es daraus wird. Du hörst diese Predigt. Und wie viele Hunderte und Tausende hören die Predigten hier? Wir sind jetzt auch gerade dabei, die Predigt auch schriftlich festzuhalten, damit man nicht nur hören, sondern auch lesen kann. Denn viele hören ganz schnell und vergessen und wollen noch nachlesen. Und ich kriege so viele Anfragen, dass die Leute sagen, wir möchten die Predigt auch mal nachlesen. So, wir wollen dienen den Menschen. Wir geben das Wort weiter. Er sandte sein Wort. Gott schickt das Wort. Und dann sagt der eine Prophet in der Bibel, wer glaubt schon unserer Predigt? Wer glaubt das? So, wenn wir mit Gott übereinstimmen, dann geht es uns gut. Dann lösen wir die Probleme. Wir werden nicht von Problemen verschont. Die Probleme werden uns erreichen, die werden bei uns anklopfen, wie bei allen Menschen. Alle Menschen sind gleich, auch Christen. Auch den Christen wird nicht erspart, wenn Pestilenz und Cholera und Typhus da ist. Aber die gehen ganz anders um. Und selbst wenn die dann sterben müssen, die wissen, mein Leben liegt in seinen Händen. Dann passiert, ist vollkommen egal, was passiert. Wer Gott mit Gott übereinstimmt, der wird gesegnet oder der fürchtet sich nicht, denn die meisten Leute sterben nicht an der Krankheit, sondern an der Angst vor der Krankheit. Das ist das große Problem. Aus Angst vor Krebs, da gedeiht das ganze Zeug, die Tumore und diese ganzen Probleme. Menschen, die mit Gott übereinstimmen, die sind ein Segen für andere. Die ermutigen sich selbst und die ermutigen andere. Wenn wir aber nicht mit Gott übereinstimmen, und das ist ein Gesetz, du kannst machen, was du willst, strampeln, so viel du willst, Weißt du, wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, wenn Gott nicht uns die Rückendeckung gibt, wenn wir nicht die Gunst Gottes haben, wenn wir nicht unter der Zustimmung des Herrn sind und das Wohlwollen Gottes haben, dann geht es drunter und drüber bei uns. In aller Liebe. Dann fressen uns die Probleme auf, anstatt dass wir die Probleme auffressen. Die Riesen, die machen uns nichts und fertig. Dann arbeitet sogar die ganze Schöpfung gegen uns. Wenn wir nicht mit Gott übereinstimmen, dann arbeitet die Schöpfung und die Schöpfung ist Gott gehorsam, dann wachsen Dornen und Disteln auf deinem Weg. Dann wachsen nur Probleme auf deinem Weg. Dann verhungern Menschen sogar vor einem vollen Kühlschrank. Hier in Berlin, ich war ein oder zwei Jahre Pastor hier, habe damals in der Friedrichstraße eine Gemeinde gehabt, da stand ganz groß in der BZ und auch in anderen Zeitungen ganz groß, Frau vor einem vollen Kühlschrank verhungert. Verstehst du? Frau vor einem vollen Kühlschrank, der hat alles gehabt, aber die konnte nicht essen. Verstehst du? Da war ihr, die ganzen Magen und Därme waren kaputt, vor einem vollen Kühlschrank verhungert. Und so, wenn die Natur nicht mitmacht, wenn die Gnade Gottes nicht mitmacht, wenn der Herr nicht mitmacht, dann arbeitet alles gegen uns. Du kannst einen vollen Kühlschrank haben, volles Konto haben, da kann alles perfekt und vollkommen sein. Du verreckst, Entschuldigung. Schau den Jona an. Jona wollte Gott weglaufen. War Prophet Gottes. Und die Bibel sagt nicht, dass der Herr ihn nicht geliebt hat. Er war ein Kind Gottes. Er war ein Diener Gottes, ein Berufener, besonders begnadigter Gott, begnadigter Diener Gottes. Und Jona wollte weglaufen, aber er kam nicht weit. Er kam nicht weit. Und vielen Menschen geht es nur schlecht, weil sie auf der Flucht vor Gott sind. In aller Liebe muss ich das sagen. Weißt du, du kannst gegen Gottes Gebot, Gottes Gesetz, Gottes Wort, Gottes Auftrag nichts machen. In aller Liebe. Und Jona läuft weg und was passiert? Der Sturm wird größer und größer. Und er muss wohl oder übel, muss an dem Punkt wieder zurück, wo er weggefahren ist und muss wieder dann nach Ninive gehen, wo er nicht hin wollte. Und erst als er dort war, war er ein gesegneter Mann Gottes. Er konnte es gar nicht glauben, dass Gott gnädig ist. Gott war zu ihm gnädig und Gott war zu den Menschen gnädig. Und wenn Gott etwas bestimmt hat, etwas festgelegt hat, da kannst du nichts dagegen machen. Das ist hart, was ich sage, aber es ist Wahrheit. Paulus, als er als Gefangener nach Rom fuhr, hat dem Kapitän gesagt, fahre bitte nicht, Apostelgeschichte 27, Vers 10, fahren Sie nicht, die Herbststürme kommen. Ich bin schon oft unterwegs gewesen, hat er gesagt. Ich kenne die Nautik, Sie auch als Kapitän auch. Und Sie wissen jetzt bei dieser, auch wenn die Sonne scheint, ist nicht gut wegzufahren. Bitte horch auf mich. Die Herbststürme werden kommen. Er hörte nicht und er gehorcht nicht. Was ich damit sagen will, manchmal kommst du in Stürme, weil andere Gott nicht gehorchen. Du weißt es, du hast den Willen Gottes erkannt und du sagst es auch, dass, bitte machen Sie es nicht, aber er fährt trotzdem los. So, deshalb, ich sage dir nicht, verstehst du, wenn du Kind Gottes bist, dass du keine Probleme hast, dass du nicht in Schwierigkeiten kommst, dass du nicht in Stürme hineingerätest, Schiffbruch erleidest, wie jetzt Paulus in diesem Fall, solche Dinge passieren, weil andere nicht gehorchen, die eigentlich Autorität hätten, die Politiker nicht gehorchen, die Seelsorger nicht gehorchen, die Diener Gottes nicht gehorchen oder wer auch immer das ist. Du kommst oft in Schwierigkeiten, weil jemand Gott nicht gehorcht. Aber auch da kannst du mit der Gnade Gottes rechnen. Und wir sehen, Paulus hat es gewusst, ich bin mit dem Herrn, ich bin auf dem Weg, auch jetzt gezwungen, ich kann nichts, ich bin in Ketten, ich kann nichts dagegen machen. Und du siehst, als dann die gelandet sind dort auf der Insel, die Wipper da kommt und sich festbeißt, ich habe eine Berufung von Gott. Ich muss noch zum Kaiser nach Rom und ihm Zeugnis geben. Und Menschen, die eine Berufung haben, einen Auftrag haben, die kommen nicht unter. Die kommen durch, auch durch die Schwierigkeiten, auch wenn der Tod sie verfolgt. Die Leute haben gesagt, sie haben ja sich aufgeregt, die haben gesagt, guck mal, die sind kaum dem Sturm entronnen und jetzt beißt sich die Wipper da fest. Jetzt kriegt er Krebs oder jetzt gibt er das und so weiter. Aber Paulus sagt, ich muss nach Rom. Ich habe einen Auftrag. Und unser ganzes Leben funktioniert nach den Gesetzen Gottes. Du kannst oft in Schwierigkeiten kommen, selbst wenn du alles tust, was Gott will und vernünftig lebst. Andere bringen dich in diese Umstände hinein. Wer das auch immer ist. Die Umweltverschmutzung, nur als Beispiel, gehört auch mit dazu. Oder die ganze Manipulation der Speisen, alles so verdorben und versaut, die ganze Nahrungsgesellschaft. Weißt du, wozu brauche ich Zucker in der Wurst? Oder wozu brauche ich in der Marmelade Salz? Ich weiß wozu. Aber verstehst, das ist nur, um stabil zu halten. Aber eigentlich, wir leben nicht mehr natürlich. Deshalb, du kannst nicht mehr sagen, jetzt verstehst du jetzt, ja, ich bin in großer Not. Im Vaterunser heißt es, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Der Wille Gottes passiert, es spielt sich ab nach ewigen, unumstößlichen Gesetzen, so wie die Entwicklung eines Menschen im Mutterleib. Verstehst? Ja, dass das Menschlein wird, ob der Arzt es glaubt oder nicht glaubt, oder was das auch immer ist, da kommen Händchen, da kommen Füße, da kommt der Kopf. Verstehst? Der Mensch entwickelt sich. Und dann sagen wir, du hast uns wunderbar zubereitet im Mutterleib. Gottes Pläne sind von Ewigkeit her. Weltliche Pläne, politische Pläne, welche Pläne auch immer, diese irdischen Pläne, sie werden umgestoßen, verändert ständig, wie die Gesetze so, ja, die werden ständig verändert. Wir Menschen müssen uns immer wieder sagen, so Gott will und wir leben. Wir müssen uns immer sagen, so Gott will und wir leben. Eigentlich für jede Situation. In Jerusalem, bin in einem Kibbutz vor Jerusalem einquartiert und da haben wir eine richtige, korpulente Jüdin gehabt und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Wagen, damit wir nach Jerusalem reinfahren können. Ja, ich werde einen Wagen holen, so Gott will und wir leben. Gut. Dann brauchen wir wieder was, irgendwas, Bettdecken haben wir, irgendwas nicht geklappt im Kibbutz und wir brauchen jetzt das und das. Ja, sie werden kriegen, so Gott will und wir leben. Und diese Frau wurde uns so ein Bild, so Gott will und wir leben. Für alles hat diese Frau gehabt, so Gott will und wir leben. Aber eigentlich müssen wir als Menschen nach Jakobus sagen, so Gott will und wir leben. Wir haben unser Leben nicht in unserer Hand. Er hat unser Leben in seiner Hand. Gottes Pläne sind gültig und niemand kann sie aufhalten. Das ist die Botschaft, die ich heute habe. Sie sind zweckmäßig, sie sind pragmatisch, sie bringen immer Erfolg. Verstehst du, wenn du das machst, was Gott tut, das ist wohlgetan. Weißt du, die Dinge, die Gott für dich bestimmt hat, und deshalb ist so wichtig, finde heraus, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Und in der Bibel heißt es, so wie der Regen auf die Erde fällt oder Schnee und nicht leer zurückkommt, so ist auch mein Wort. Es kommt nicht leer zurück. Gott bestimmt das Klima, nicht die Frau Merkel und irgendwo irgendwelche Konferenzen, die UNO, die können dagegen machen, was sie wollen. Weißt du, wenn die Gletscher schmelzen, schmelzen sie. Und jetzt kommen sie daher, die Kühe sind schuld. Verstehst du, mit ihren Abgasen. Nicht nur die Autofahrer, die Kühe sind schuld, dass jetzt die Luft sich erwärmt, was da alles kommt. Der Mensch ist ohnmächtig dem Klima gegenüber. Wenn Gott den Himmel verschließt, ist der Himmel verschlossen. Ich denke nur an Elia. Als der Elia zum Ahab hingeht und sagt, Ahab, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sag's wie dem Auftrag Gottes. Und dann hat der Ahab gedacht, ja, er ist der Herr, aber der kann nichts machen. Wenn Gott den Himmel verschließt, dann kann er fluchen, dann kann er nach dem Elia suchen, dann kann er den Elia umbringen, dann hat er überhaupt nicht mehr den Regen. Und der Himmel war verschlossen. Und Gott sagt, im gelobten Land, da geht's anders als in Ägypten. In Ägypten habt ihr eure Kanäle, wenn ihr merkt, jetzt kommt die Flut, könnt ihr aufdrehen wieder, das Wasser umleiten, aber in dem gelobten Land, und es gilt für unser Leben überhaupt, da seid ihr abhängig von mir, vom Früh- und vom Spätregen. Es geht nach den Regeln und Spielregeln Gottes. Wenn Gott den Himmel verschließt, ist er verschlossen. Dann kannst du plärren, da kannst du schreien, da kannst du dich ritzen, da kannst du Opfer bringen. Und wie viele heidnische Völker haben Menschenopfer sogar gebracht, damit wieder Regen kommt, gerade wegen Regen, ob es die Inkas waren, die Mayas waren oder die anderen Völker waren in anderen Kulturen. Das Leben, das wir hier leben, ist zwar unser Leben, aber wir müssen nach den Spielregeln Gottes leben. So wie ein Monopoly oder wie ein anderes Spiel. Verstehst du, oder Mensch, ärgere dich nicht. Du musst nach den Spielregeln spielen, sonst hast du kein Glück, sonst funktioniert es nicht, sonst gibt es nur Krach und kommst mit den anderen in die Wolle und gibst auf und sagst, ach, mag ich nicht. Verstehst? Wir müssen die Spielregeln einhalten, auch für unser persönliches Leben. Wenn wir die Spielregeln nicht einhalten, ist das ganze Spiel falsch. Da gibt es nur Reibung und Reibereien. Psalm 23 heißt es so schön, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Der liebe Gott weiß, was für mich der richtige Weg ist. Nicht der kürzeste, nicht der schnellste, der richtige Weg, der beste Weg, wo ich aus meinem Leben das Optimale mache, wo ich am effektivsten bin, am wirkungsvollsten und wo ich am meisten für mich selbst erreiche, auf rechter Straße, nicht nur für Gott. Wir leben hier nicht für Gott, wir leben hier in dieser Welt in aller Liebe für uns. Die meisten kapieren das nicht, auch Christen. Die Christen denken, ich lebe für lieben Gott. Nein, Gott hat mir das Leben gegeben und jetzt heißt es, mach was draus. Mach was draus. Genieße es. Spiele dieses Spiel. Gott weiß, wo er mich gebrauchen und einsetzen kann. Und deshalb erlaubt er, diese und jene Wege zu gehen. Er weiß, was meine Fähigkeiten sind und wie ich meine Fähigkeiten gebrauchen kann. Ich verstehe zum ersten Mal, oder was heißt zum ersten Mal, jetzt in der Vorbereitung, habe ich diese Stelle neu gelesen, habe ich gedacht, naja, Hebräer 12, Vers 5 und 6 und Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Diese, ich habe gelesen und denke ich, lieber Gott, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so? Warum ist es so? Und ich hinterfrage, ich lese nicht nur die Bibelstelle und sage Halleluja, nein. Ich sage, warum steht es so? Da heißt es, mein Sohn, könnte meine Tochter auch heißen, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Das, was der liebe Gott in deinem Leben zulässt, diese Spielregeln. Achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Und verzage nicht, jetzt hör zu, verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Ist alles noch okay. Aber dann heißt es hier, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn oder jede Tochter, den er aufnimmt. Er schlägt so richtig, dreschen. Weißt du, heutzutage ist es verboten, Züchtigung, aber Gott züchtigt trotzdem die Menschen. Er interessiert sich nicht nach diesen Gesetzen, was die Menschen aufsetzen. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Habe ich gesagt, lieber Gott. Und jetzt pass auf, was ich dir sage. Mir ist ein Licht aufgegangen, hier beim Nachdenken. Menschen, die gestraft, gezüchtigt, welcher Art auch immer sind, durch Krankheit, durch Armut, durch Anfechtung, durch Probleme, durch ja, Schwierigkeiten, berufliche, familiäre Schwierigkeiten, welche Schwierigkeit auch immer, der ist in der Liebe Gottes. Wir denken immer, die Liebe Gottes, wenn du gestreichelt wirst. Wunderbar, brav, nein. Denn straft und züchtigt er. Die Strafen sind keine Strafen, sondern Erziehungsmaßnahmen. Und zwar der Güte und der Liebe Gottes. Es sind die Seilen der Liebe. Mit Seilen der Liebe hast du uns gezogen. Wir westliche Menschen verstehen Gott nicht. Wir verstehen Gott nicht. Mich hat etwas sehr viel gelehrt, als ich in Kalkutta in einer Dying-Klinik von Mutter Teresa war. Dann, ich will einem armen Bettler, ich sehe, der Mann wird in den nächsten paar Tagen krepieren, aber der steht da und streckt seine Hände aus, aber da, keiner legt Geld rein, keiner hilft ihm. Aber ich dachte, ich gebe ihm wenigstens ein paar Dollar und ich will geben. Und plötzlich sagt, mach das so und winkt und schimpft. Und denke ich, Mann, ich will doch dem helfen. Der Mann wird sterben ja bald. Ich will ihm was Gutes tun. Dann sagt mein Bruder, weißt du, der will keine Hilfe haben. Wenn du ihm hilfst, dann verdirbst du ihm sein Karma. Dann muss er nochmals auf diese Welt kommen und jetzt nochmals was Neues leiden, durchleiden. Verstehst du? Und durchmachen. Der will das nicht leiden. Und ich habe gerade in ihnen, wo so viel Leid und so viel Elend und so viel Not und so viel Armut und so viel Dreck ist, habe ich gemerkt, du, die Leute leben ganz anders. Die sind nicht so materialistisch. Ich brauche ein Auto. Ich brauche das, ich brauche das. Die sind zufrieden. Und die wissen, Probleme ziehen uns zu Gott. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Hosea Kapitel 11, lies mal Vers 4. Ich ließ sie ein menschliches Joch mit einem menschlichen Joch ziehen und mit Seilen der Liebe gehen und half ihnen, das Joch auf ihren Nacken zu tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren. Weißt du, die Seilen der Liebe ist, dass Gott uns trägt. Gott legt uns eine Last auf oder trägt uns. Das ist, diese Liebe muss man erleben. Diese Züchtigung. Verstehst du? Der Vater ließ den verlorenen Sohn gehen. Er wusste, mein Junge, komm zurück. Mein Junge kommt zurück. Der will woanders nicht besser haben als hier bei mir zu Hause. Ist mein Sohn. Und er kam zurück. Und er diente dem Vater aus Liebe nachher. Versteht ihr, wie die Züchtigung, was das alles ist? Du dienst Gott aus Liebe. Nicht mehr, weil du Gott dienen musst, weil du sein Sohn bist. Weil du eine Verpflichtung hast, einen Auftrag, dem alten Mann zu helfen. Er wollte nur noch ein Tagelöhner sein. Aber nein, der Vater hat alles für ihn gemacht. Und das alles aus Liebe. Gott erkennt mich, wo und wann ich am meisten Liebe brauche und wie ich am meisten Liebe bekomme von ihm. Ja, geh. Und ich gebe sogar noch das Fahrgeld dazu. Und wenn ich in Abhängigkeit von Gott gerate, mir hilft Beten nichts mehr, Singen hilft nichts, Predigen hilft nichts mehr, Arbeiten hilft nichts mehr, ja, hilft gar nichts mehr. Verstehst du? Und dann merke ich, Herr, da hilft nur noch Beten. Kommen wir auf den Punkt. Wir sind in der Schule Gottes, ihr Lieben. Ich bin ehrlich. Wenn du Christ wirst, du wirst in die Schule genommen, du musst vom Heiland lernen. Er erniedrigte sich und nahm Knechtsgestalt an und diente. Das wird in der Passionszeit viel gepredigt. Ich brauche Gott, wenn es mir schlecht geht. Und das weiß er. Deshalb lässt er mich so schlecht gehen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Er weiß das, dass ich dann anfange zu schreien, wenn es piekst und beißt und was sonst noch passiert. Gott will es, dass mir schlecht geht. Bitte versteh mich. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Er will das, ganz bewusst. Und deshalb, wenn du gegen Dinge anbetest und ankämpfst und sagst, Herr, schaff das weg, raus aus meinem Leben. Nein, du solltest fragen, lieber Gott, wie löse ich das Problem? Was für Frage ist da? Was soll ich sagen, Herr? Soll ich es annehmen? Soll ich es akzeptieren? Soll ich mich gehen lassen? Was soll ich machen? Wie gehe ich mit der Zulassung Gottes um? Es sind keine Böswilligkeiten Gottes, was wir oft Gott unterstellen. Weißt du, der Teufel möchte Gott als schlechten Mann hinstellen. Und der Teufel ist natürlich der Gute. Aber der Teufel ist böse, der plagt und quält die Leute, piesackt sie. Aber gerade dadurch zieht er sich zu sich, hält sich an sich, macht uns abhängig von ihm. Und der Teufel möchte, dass wir Gott lossagen. So wie Hiob, sag doch deinem Gott ab und plag dich nicht so. Wir sind auf Gott programmiert. Uns geht's schlecht, wenn wir ihn nicht haben, ihm nicht gehorchen. Als Autofahrer muss man, wenn man an eine Tankstelle kommt, raussuchen, welche Zapfsäule man nimmt. Du kannst nicht für jedes Auto gleich einen Benzin tanken von jeder Zapfsäule. Da gibt's Autos, die fahren mit Diesel, die anderen mit Super, die anderen mit Normalbenzin, die anderen mit Biobenzin. Und da steht bei Biobenzin steht noch, bitte prüfen Sie, ob Ihr Auto das verträgt. Du kannst nicht überall tanken, was du willst. Weißt du? Dann läuft dein Karren am Schluss nicht mehr. Oder geht in die Luft, wenn du einen Diesel super eintankst. Der Hersteller gibt dir vor, was du brauchst, um am längsten zu fahren, am schnellsten zu fahren, am sichersten zu fahren. Und Gott will geliebt werden. Und das ist meine Botschaft. Weißt du, gegen diese Liebe Gottes kannst du nicht angehen. Gott liebt dich. Mit Haut und Haaren. Er liebt dich. Und er will von gebeten werden. Er will, dass du lange lebst. Und dass es dir gut geht. Das ist, was Gott will. Dass es dir gut geht. Deshalb macht er uns so abhängig von sich selbst. Dass es uns gut geht. Dass wir alles haben. Dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Dass wir also gesegnet sind. Er macht es, dass bei uns manchmal gar nichts läuft. Und wir sagen, Herr, warum, wieso und weshalb? Damit er es zum Laufen bringt. Bis wir seine Pläne annehmen, seine Pläne akzeptieren, mit ihm übereinstimmen und sagen, Vater, dein Wille geschehe. Die Mutter Maria, weißt du, die hat einfach den Engeln gesagt, als sie hörte, du sollst ein Baby kriegen und da dieser Junge, den du gebärst und zur Welt bringst, das wird der Sohn Gottes, der Messias sein. Und dann sagte, Herr, aber ich weiß von keinem Mann und den ich jetzt gerade kenne, mit dem ich jetzt in Gedanken spiele, dieser Josef ist ein alter Mann, der will mich verlassen. Was weiß ich, was seine Probleme auch da waren. Ich habe keinen Menschen oder ich habe niemanden, von dem ich jetzt ein Kind kriegen könnte. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und es kam so, wie Gott gesagt hat. Und es wird auch so kommen, auch in unserem Leben, wie er gesagt hat, wie er sich vorgenommen hat, wie er sich ausgedacht hat. Gottes Pläne sind voller Weisheit, voller Liebe. Der hat an alles gedacht. Weißt du, Gott hat an alle Details in unserem Leben gedacht. Alles hat einen Sinn. Auch der größte Unsinn hat Sinn in unserem Leben. Und Gottes Zweck und Ziel ist, dass er an allem Geschehen mitwirkt und mitwirken darf. Er überlässt es diesen Urgesetzen, dass wir uns aufwärts entwickeln und die Vollendung erreichen. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht für unser Leben, dass wir aufwärts uns entwickeln, nicht abwärts. Weißt du, wenn du Christ wirst, du sollst nicht arm werden. Wie viele Leute denken, wenn sie arm sind, kommen sie in den Himmel. Im Himmel gibt es keine Armen. Im Neuen Testament, da, oder beim Volk Gottes, da war kein Armer und kein Gebrechlicher. Und da war niemand, der also nicht genug hatte, was er brauchte. Und Gott hat für jeden vorgesorgt, auch in Israel. Die Schuhe sind nicht durchgewetzt, durchgelaufen, die Kleider sind nicht durchgelaufen. Weißt du, und keines verhungert, keiner war unterernährt, keiner hat Mangelerscheinungen gehabt. Da war niemand, der Skorbut hatte. Weißt du, die hatten alles, was sie brauchten. Sie waren gut versorgt von Gott. Wenn du Gott vertraust, du wirst gut versorgt und du entwickelst dich aufwärts, nicht abwärts. Das ist die Botschaft. Schau die Christen an, die sich abwärts entwickeln, da muss ich sagen, mit denen stimmt's was nicht. Bei denen stimmt was nicht. Wenn die sich abwärts entwickeln, dann sind sie irgendwo rebellisch, irgendwo ungehorsam, irgendwo stur, irgendwo unbelehrbar. Irgendetwas stimmt nicht. Ein Mensch, der mit Gott geht, entwickelt sich aufwärts. Grundsätzlich, bis er in den Himmel ist, bis er zu Gott geht. Lebenssatt, nicht lebensmüde. Und dann, dass man zum Fenster rausspringt als Kind Gottes. Was Gott anfängt, das vollendet er auch. Denn er ist Anfänger und Vollender. Er ist Geber und Erhalter. Er führt raus und er führt rein in das gelobte Land. Alles, was Gott uns auf den Weg bringt, bei uns auslöst und so weiter, das bringt er auch zu Ende. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 38, da ist dieser Professor Gamaliel. Sein Vater war dieser Hillel, ein sehr weiser Mann. Und da geht es um die Apostel. Die Apostel, der Hohe Rat wollte sie töten und so weiter. Und hör mal, was dieser Gamaliel, dieser weise Mann sagt. Lasst ab von diesen Menschen, von diesen Aposteln, Petrus und Johannes. Lasst sie gehen. Habt damit nicht viel zu schaffen. Ist dieses Vorhaben oder Werk von Menschen, was sie da tun, die Apostel, wo sie den Lahmen da geheilt haben, ist das von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr nichts dagegen tun. Ist es von Gott, so könnt ihr nichts dagegen tun, so könnt ihr es nicht vernichten. Damit ihr aber nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten würden. Lasst ab von diesen Menschen. Gamaliels Rat gilt heute noch. Verstehst du, wenn du etwas nicht weißt, nichts verstehst, reg dich nicht so auf. Ist das von Gott, wird es bestehen bleiben. Ist es nicht von Gott, wird es untergehen, kannst gute Nacht sagen. Und da stimmten sie ihm zu und so weiter und riefen an die Apostel rein, überließen sie zur Geißelung und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Guter Rat. Das Christentum ist gewachsen. Was Gott anfängt, und wenn es von Gott ist, wird sich nie ins Gegenteil auswirken. Nie. Nie. Alles, was Gott machte, war sehr gut. Und es wird nicht aufhören. Es wird nicht aufhören, Tag und Nacht. Das hat Gott gemacht. Und was machen wir Menschen? Wir Menschen machen Nacht zum Tag und Tag zur Nacht. Verstehst du? Deshalb wundern wir uns, wenn bei uns vieles nicht mehr funktioniert. Alles, was er bestimmt hat, passiert von selbst. Es geschieht. Kannst machen, was du willst. Saat und Ernte, es geschieht. Jahreszeiten, sie kommen. Es geschieht alles nach dem Plan Gottes, wie er festgelegt hat. Nichts kann sich der Wirkung der Gesetze Gottes entziehen oder der Bestimmung ausweichen. Gottes Plan ist ein Selbstläufer. Wenn er ist einmal in die Welt gesetzt worden und dann funktioniert, bis du stirbst. Wir werden geboren und wir werden sterben. Das läuft von selber. Ob du es glaubst oder nicht, vollkommen egal. Es geht alles von selbst, passiert von selbst. Hebräer 9, Vers 27, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Kannst du Pillen schlucken, so viel du willst. Kannst zum Arzt rennen, solange du willst. Kannst dich behandeln und liften und was weiß ich, was du machen könntest und wolltest. Es wird nicht funktionieren. Wir sind bestimmt und unser Leben ist festgelegt. Und ist egal, ob es für uns gut oder schlecht ist, es kommt nur darauf an, wie ich darauf reagiere. Alles, was auf mein Leben zukommt, hängt von mir ab, wie ich darauf reagiere. Ich kann sagen, danke Herr, ich nehme was aus deiner Hand. Ich kann mit Danksagung empfangen. Oder ich kann sagen, Ach, Menschenskind, hör doch, lieber Gott, auf. Du quälst nur und plagst die Menschen. Ich kann anfangen, wie die Israeliten zu murren und zu hadern und zu fluchen. Wäre wir bloß in Ägypten geblieben, dort hat es genug Gräber gegeben. Und was ist passiert? Ihre Gebete sind erfüllt worden. Sie sind in der Wüste verscharrt worden. Und Sinai hat damals zu Ägypten gehört. Wir bestimmen, ob wir uns der Wirkung Gottes entziehen, ob wir unsere Bestimmung beschleunigen oder verlangsamen. Wir bestimmen es. Du kannst in kurzer Zeit vollendet werden, das Ziel erreichen, wenn du sagst, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Weißt du, wir bestimmen, ob wir was daraus lernen, über uns selbst hinauswachsen, uns aufwärts entwickeln. Wir bestimmen es. Es hängt sehr viel von uns ab, wie der Plan Gottes sich bei uns verwirklicht und realisiert wird. Es hängt von uns ab, von meiner Einstellung. Danke, Herr. Ich nehme das alles aus deiner Hand. Und es ist wie jener Hindu dort in Kalkutta. Oh, ich möchte das annehmen, was Gott mir schickt. Ich möchte mein Karma nicht verderben. Verstehst? Ich glaube an kein Karma. Aber ich sage das ja nur mal so, weil diese Leute so glauben. Verstehst du? Meine Bestimmung ist, weil die Leute in den Hinduismus glauben, dass sie wiederkommen auf diese Welt. Nein, Gott hat uns für diese Welt, für dieses Leben, für jetzt und heute bestimmt. Und was mache ich draus? Ich kann das Optimale machen oder kann verfluchen, mein Geburtstag, mein Namenstag, was auch immer sein mag. Es hängt immer von meiner Hingabe oder meiner Rebellion Gott gegenüber. Und Rebellion blockiert. Weißt, deshalb heißt es in der Bibel, ich soll den Herrn früher suchen, rechtzeitig anfangen. Weißt du, mit Gehorsam, mit Hingabe. Und von meinem Leben hängt so viel ab, ob ich gehorsam bin oder ungehorsam bin. Seinen Gebot, ich spüre, das ist der Weg Gottes, das ist der Wille des Herrn, so sollte ich gehen. In Nazareth konnte Jesus wegen dem Unglauben der Nazarener nicht viel tun. Er konnte nur wie die Ältesten auch Hand auflegen, ein paar Worte sagen und dann ist es okay. Er hat nicht viel tun können, wegen ihres Unglaubens. Unsere Einstellung bestimmt, was Jesus tun kann und nicht tun kann. Also Gottes Plan mit allem geht in Erfüllung. Und jetzt kommt noch ein Punkt, was mir wichtig ist. Es kommt immer zu seiner Zeit zur Erfüllung, wenn die Zeit reif ist. Wenn du reif bist, kommt der Lehrer und belehrt dich. Wenn du reif bist, stirbst du. Da wird die Ernte eingebracht. Dann gehst du zum Herrn. So, es geht immer nach der Zeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und alles hat bei Gott seine Zeit. Gottes Uhren gehen anders als unsere Uhren. So, du kannst machen, was du willst. Jetzt, Herr, sofort, heute, hier. Und Gott sagt, nee, da musst du noch ein paar andere Lektionen vorher lernen. Jesus sagt einmal, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es gibt die zwei Zeitbegriffe im Griechischen, Chronos und Kairos. Chronologie, Chronik, das ist unsere Zeit. Wir leben. Aber Kairos ist die göttliche Zeit, die richtige Zeit, die von Gott gesandte Zeit. Just in time, das ist, was die Engländer sagen würden. Bei Gott hat alles seine Bestimmung. Und erst als das erfüllt war, der Mensch kann seine Freiheit zum Guten oder zum Bösen gebrauchen. Oder seine Erkenntnis, was es auch immer ist. Du kannst nur gebrauchen, was machst du da draus? Aus diesem Heute, Jetzt und Hier. Gott hat eine lange Leine. Weißt du, er lässt dich lang laufen, aber dann kurbelt er wieder zurück und holt dich wieder raus. Gott hat eine lange Leine. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Das heißt, viele Seile sind da, nicht nur ein Seil. Viele verstehen die Großzügigkeit Gottes nicht. Den Freiraum, den Gott einem gewährt. Weißt du, sie denken, wenn was Schlimmes passiert, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Der Mensch ist Gottes Partner. Er hat Gottes Prokura, Gottes Vollmacht. Er hat die Entscheidungsfreiheit und so weiter. Wie kann Gott das zulassen? Gott lässt Dinge zu. Die Frage kommt, wie nehme ich sie an? Wie reagiere ich darauf? Der Mensch lebt unter Gott. Und wenn er das tut, was Gott ihm vorgibt oder ihm zeigt oder ihm sagt, und da steht fest, was, das weißt du in deinem Herzen, du brauchst keine Bibel, wir brauchen die Bibel, du sollst die Bibel lesen, aber die meisten Leute kennen die Bibel nicht, die verstaubt bei den meisten Leuten, aber du hast ein Herz, jeder Mensch hat ein Herz und höre, was die innere Stimme dir sagt. Das ist die Stimme. Wenn ihr meiner Stimme gehört, und die Leute damals haben noch kein Neues Testament gehabt und kein Altes Testament gehabt und keine Psalmen gehabt und keine Propheten gehabt und keine Schriften, überhaupt nicht. Die haben nur eine Steintafel da irgendwo mal gesehen. So, was Gott vorgibt, wenn du das tust, dann bist du im Segen. Noch etwas. Du bist im Segen, wenn du an dem Platz bist, wo Gott dich hingestellt hat. Nicht, wo die Menschen dich hingestellt haben, oder wo du dich selbst hingestellt hast, oder wo du gerne selbst bist und sein möchtest. Nein, wo Gott dich hineingeboren hat. So viele von uns möchten vielleicht bei den Rockefellers zur Welt kommen, wo alles finanziert ist, wo alles ausgesorgt ist, wo alles perfekt ist. Du musst nur auf den Knopf drücken und dann kommen schon die Bedienstete. Oder manche möchten so wie die Queen sein, mit der Handtasche rumlaufen, wo nichts drin ist, weil man nichts drin braucht, weil die Diener alles haben und alles tun. Der Mensch bleibt unter Gott, wenn er das Richtige tut, am richtigen Platz ist, zur richtigen Zeit, das Richtige sagt. Huh, da haben wir schon Probleme. Weißt du, dann funktioniert es, unser Leben. Dann sind wir die Gesegnete des Herrn. Da selbst habe ich den Raben geboren. Da selbst bei der Witwe, beim Elia. Aber viele Leute, die nicht an dem Platz sind, wo sie hingehören, machen sie nur Stress, nur Ärger, nur Schwierigkeiten, nur Not. Sich selbst und anderen. Denk an Jona. Der Sturm wurde größer und größer. Und dann sagt Jona wegen mir. Und selbst das Würfeln bringt auf den Punkt. Die haben ja gewürfelt dort im Schiff. Und was ist jetzt bei dir? Was ist dein Problem? Was ist dein Gewerbe? Was ist dein Geschäft? Man wird, ja, wenn man nicht unter dem Willen Gottes ist, wird man krank, arm, schwach, hat nur Probleme. Und du funktionierst erst, wenn du in Ninive ankommst, an dem Platz, wo Gott dich haben wollte. Dort bist du dann ein Segen. 3 Tage geht der Mann nur durch die Stadt und sagt, Mosul, das ist jetzt, wo heute Mosul ist, wo die ISIS kämpft. Das war Ninive. So, geht nur 3 Tage durch die Stadt, ruft da in die Stadt hinein, Ninive wird untergehen, und die Leute tun Buße in Sack und Asche, einschließlich der König, sogar die Tiere kriegen nichts zu fressen. Der Mensch ist plötzlich im Segen, weil er unter Gott steht, im Willen Gottes. Wenn er bleibt, wozu er bestimmt ist, der Mensch, erst dann geht es ihm blendend und gut und ist zufrieden und glücklich, entspannt, in Frieden. Gott bestimmt und wir dürfen prüfen, ist das was für mich? Kann ich das annehmen? Will ich das überhaupt annehmen? Weißt du, Gott bestimmt etwas, Gott lässt etwas kommen und ich muss die Sache absegnen. Du bist nicht der liebe Gott, aber du musst die Sache segnen, absegnen, einfach genehmigen, zustimmen, grünes Licht geben. Jawohl, Herr, mach das. In unserem Leben passieren Dinge, aber wir müssen die Dinge, die Gott uns schickt, absegnen. Gott geht seinen Weg. Er richtet sich nicht nach den Konzernen oder den menschlichen Institutionen, den Lobbyisten oder wer auch immer ist, wer auch immer sein mag. Gott richtet sich nicht nach der Gesellschaft, den interessiert es nicht. Gott richtet sich nach dir, nach deinem Verhalten, nach deiner Einstellung. Gottes Plan ist nicht aufzuhalten. Weißt du, da können die Milliardäre kommen und die Politiker kommen und die Revolutionen kommen und gehen. Die schaffen es nicht. Es kommt, wie Gott es will. Dein Wille geschehe. Weißt du, da können Armeen machen, da können die Leute sprechen, in den Medien fluchen und so weiter, fromme Sprüche aufziehen. Psalm 2, Vers 1. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Es kommt, wie es geschrieben steht. Die Erde geht dem Ende entgegen und wir sind in den letzten Tagen der Weltgeschichte. Viele Voraussagen Gottes aus seinem Wort haben sich erfüllt und erfüllen sich augenblicklich. Sterben der Natur, 1/3 der Meere wird vergiftet. Jesus hat vorausgesagt, der Tempel wird zerstört. Also, was sagst du, Herr Jesus? Und Jesus sagt, da wird kein Stein auf den anderen mehr bleiben. 40 Jahre später ist es passiert. Kamen die Römer, haben den Tempel geschleift. Jesus hat gesagt, und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und was ist? Bis heute gibt es die Gemeinde Jesu, nicht die katholische Kirche. Die Gemeinde Jesu ist das Volk Gottes, die Gläubigen, überall. Gott macht alles perfekt. Was er sagt, geschieht, das kommt. Und deshalb, wenn etwas passiert in deinem Leben, es kommt, wie Gott will. Wenn du das akzeptierst und das verstehst und dazu Amen und Ja sagen kannst, dann wirst du vieles dir in deinem Leben ersparen. Dann wirst du deinen Kopf nicht zerbrechen. Dann wirst du nicht unnötige Gedanken dir machen. Da wirst du auch nicht schlaflose Nächte haben. Da wirst du geduldig, gelassen und ruhig sein. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, dann weißt du, der Herr hat's gemacht. Hiob wusste nicht, dass der Teufel dahinter steckt. Wenn der Hiob das gewusst hätte, was wir heute wissen, hätte er sich vielleicht anders verhalten. Aber der Name, alles aus der Hand Gottes, Gott hat es zugelassen. Darauf, es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren, was wir daraus machen. Und ich muss noch etwas Gott nicht nachhelfen. Der Teufel möchte, dass wir Gott nachhelfen. Dass wir an seine Macht zweifeln, ihm nicht zutrauen, an Gott sogar vielleicht verzweifeln oder Gott in Frage stellen. Nein, Gott macht alles perfekt. Du weißt gar nicht, wozu das alles passiert, was in deinem Leben passiert. Er erledigt alles so, dass du dafür nicht sorgen musst. Zu deinem Besten, steht in der Bibel. Er handelt korrekt. Gott macht keinen Fehler. Lass Gott es machen. Verstehst du? Und dann kannst du auf die Gottlosen zugucken und sagen, was rotten die sich zusammen? Was bilden sie da ein? Gott widersteht den Gottlosen und macht mit ihnen Schluss, aber eigentlich von selbst. Die lösen sich von selbst auf. Übertrage Gott deine Probleme, was gerade passiert und was gerade geschieht. Lass dich um ihn kümmern. Wie bei einem Gerichtsverfahren. Trete deinen Fall, deine Rechtslage, trete dem Rechtsanwalt ab und sag, machen Sie das, verteidigen Sie das. Leg dein Problem in Gottes Hände, deine Krankheit in Gottes Hände, nicht nur in den Händen des Arztes. Er bringt es zurecht, er biegt es zurecht, er macht es wieder gut. In der Rede beim Hiob, dieser Eliphas von Teman, Hiob Kapitel 22, sind ein paar gute Gedanken hier. Auch wenn man für ihn nachher beten musste. Hiob Kapitel 22, Vers 21, dann sagt der Eliphas zum Hiob, hör doch endlich auf, Hiob, in Gott deinen Feind zu sehen. Hör doch endlich auf, Gott als einen Widersacher zu sehen. Söhne dich doch mit ihm wieder aus, nur so wirst du dein Glück zurückgewinnen. Sehe nicht in Gott deinen Widersacher, der dir nichts gönnt, wie vorhin sagte, er straft und züchtigt sein Sohn, seine Tochter, wenn er es aufnimmt. Da heißt es hier weiter, wenn er dich unterweist und all diese Züchtigungen, all diese Dinge sind nichts anderes wie Unterweisungen, dann nimm es an, behalte jedes Wort in deinem Herzen, kehr um zu ihm und dann richtet er dich wieder auf. Vertraue einfach Gott, er wird es wohl machen, er wird es wohl machen, bis dass Gott keinen Fehler macht. Aber wenn dir das Bein amputiert wird, der Arm amputiert wird oder was sonst noch alles passiert, verstehst du, und denkst, ich verstümmle. Du weißt gar nicht, warum was passiert. Ich habe einen Bruder in Stuttgart in der Gemeinde gehabt, war Invalide und ein Bein hat er verloren gehabt im Krieg. Und als dort die Schlacht war irgendwo, wo er da im Krieg war, wurde sein Bein weggerissen durch eine Granate. Der wurde nach Hause geschickt und seine Kollegen, seine ganze Kompanie hat nicht überlebt. Er ist der Einzige, der überlebt hat, aber hat ein Bein nur gehabt. Und er sagte, ich danke Gott, ich bin froh, dass ich am Leben bin. Ich kann auch ohne ein Bein auskommen. Aber ich bin am Leben und meine ganzen Kumpels, die sind alle dort geblieben, in Russland, auf Schlachtfeldern. Weißt du, du weißt gar nicht, warum das eine und das andere passiert. Vieles haben wir keine Erklärung. Gott macht alles perfekt. Glaub das, halt dich daran fest. Weil er Gott ist und eine unbegrenzte Liebe zu dir und zu mir hat. Gott hat eine unbegrenzte Liebe zu dir und mir. Alles, was du machst, ist perfekt. Wer an Gottes Vollkommenheit glaubt, der wird nie verzweifeln. Der weiß, alles dient mir zum Besten. Auch das Schlimmste. Auch, was weiß ich, das Gefährlichste. Alles dient mir zum Besten. Der kann und darf als Kind Gottes immer das Beste, stets das Beste erwarten. Du wirst in allem den Sinn Gottes erkennen. Du wirst sehen, das erfüllt seinen Zweck. Das weißt du heute nicht. Aber du wirst danach erfahren, steht in meiner Bibel. Wenn man sich Gott überlässt, dann weiß man, egal wie tief ich falle, Gott fängt mich unten ab. Er fängt mich unten ab. Er verlässt mich nicht, ich bin sein Kind. Ich werde nicht zu Schanden werden. Ich werde von Gott getragen, so wie ich vorhin auch gelesen habe in den Bibelstellen. Mit ihm werde ich das Ziel erreichen. Das sind die Gedanken, die mich bewegen heute Nachmittag. Mit ihm werde ich das Ziel erreichen. Gottes Sache geht nicht unter. Reg dich nicht so auf. Wenn du Dinge siehst und sagst, was mir passiert, ich verliere alles, bin arbeitslos, krank, schwach, elend, jämmerlich, lieg im Koma. Wer Gottes Plan erkennt und demnach lebt und den Plan Gottes in sein Leben irgendwo integriert und sich danach ausrichtet und sich darauf einstellt und Gottes Plan versteht. Geschwister, das ist das Wichtigste, nicht nur den Plan kennen, sondern auch verstehen, was hat er gemeint. In meiner Ausbildung im Werkzeugbau, da muss ich das technische Zeichnen lernen oder lesen lernen. Die Zeichnung, du musst die Zeichnung lesen können, du musst die Zeichnung erklären können, du musst es umsetzen können. Was will es? Und du hast die Wahl. Du kannst Gott dienen, kannst religiös sein, kannst Sklave der Religion sein und kannst so diese Leistungsreligion haben, so wie der ältere Bruder. Vater, ich diene dir so treu. Und du hast mir nicht einmal Hühnchen gegeben. Verstehst du? Ein Bock, Lämmchen. Nein, ein Hühnchen, nicht einmal ein Hühnchen hast du mir gegeben. Ich diene treu. Und du hast mir nichts gegeben. Weißt du, so viele Leute, die dienen der Religion, die Pharisäer, die Pietisten, Katholiken, Zeugen Jehovas und so weiter, die denken, die müssen sich den Himmel verdienen. Nein, der Himmel ist da. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Weißt du, ich warte nicht auf die Belohnung Gottes, welcher Art auch immer. Ich diene Gott. Und weil ich Gott diene, passieren die Dinge, wie sie passieren sollen. Und mir hast du keinen Bock gegeben. Nix, nix. Wer Gottes Plan versteht, der ist immer auf der Gewinnerseite. Der sagt, Papa, heute will ich eine Fete feiern. Heute wollen wir ein Lagerfeuer machen. Heute wollen wir das und das machen. Und der Vater ist einverstanden. Gott will, dass es dir gut geht, dass du dich hier gut gehen lässt. Im Himmel wirst du am besten haben. Aber hier, fang an, das Optimale zu machen und denk nicht, ich muss das verdienen. Ich muss fromm werden, damit ich in den Himmel komme. Der Himmel kannst du nicht mehr verdienen. Da ist schon alles bezahlt, Vollpension. Verstehst du? Und wenn du denkst, noch was nachzahlen zu müssen, dann bist du auf dem Holzweg. Du hast die Wahl. Annehmen oder denk, ich muss noch was tun. Und du wirst nicht glücklich. Aber dieser Lump, der kommt nach Hause. Und alles verplempert, alles verlebt, alles vertan. Und er steht da wie begossener Pudel, steht da. Und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Bringt ihm das Maskal, bringt ihm schöne Kleider. Und er steht immer noch da, schwächlich und gebrechlich und ärmlich und wie auch immer ist. Viele wissen nicht, dass uns alles gehört. Und dass wir uns nur bedienen dürfen. Weißt du, da steht fest, Gottes Gebote, Gottes Angebote stehen fest, es ist da, im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Und wenn du nicht isst und dich bedienst, bist du selber schuld. Wenn du vom vollen Kühlschrank, so wie die Frau hier, verhungerst, weil du hast keinen Appetit. Verstehst du, der Heilige Geist muss dir Appetit wecken. Wir müssen uns nehmen. Viele haben keine Ahnung von der Liebe Gottes. Der verlorene Sünder, der verlorene Bruder hat es vorgemacht. In der Bibel haben wir so viele Beispiele. Gott, sei mir Sünder gnädig. Nicht, ich danke dir, 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 ich danke dir. Der hat Gedanken, du verstehst du, dass ich das und das kann. Weißt du, wir sollen viel mehr um die Gnade Gottes bitten, mit der Gnade Gottes zusammenarbeiten. Gott hat uns das Beste vorbereitet. Weißt du, was Gott will? Er will, dass du ihn von ganzem Herzen liebst. Das ist alles. Dass du ihn von ganzem Herzen liebst und ihm von Herzen dienst. Er will nicht, dass du für ihn arbeitest, rackerst und das Feld bestellst und pflügst und alles genau, exakt, jede Furche gerade ziehst. Die Leute, die Gott dienen, die sind nicht glücklich. Die denken, ich muss was erfüllen, ich muss was tun. Denk an die Martha in der Bibel, die eine. Sie hat in der Küche gerührt und gebrutzelt und gebacken und was weiß ich, für den Heiland, alles für den Heiland, alles für den Heiland. Und die Maria sitzt da auf dem Boden und horcht den Heiland zu, ist in Ekstase, ist entgeistert. Oh ja, Halleluja, Amen. Oh Herr, du bist gut. Verstehst? Sag doch der Maria, dass sie auch mir in die Küche ein bisschen hilft. Du siehst, was der Heiland sagt? Maria hat das gute Teil erwählt. Martha, Martha, du machst dir sehr viel Mühe. Und viele Christen machen sich so viel Mühe und denken, sie müssen den Himmel irgendwo verdienen. Gottes Plan ist fest. Deine Erlösung ist eine feste Sache. Da ist alles bezahlt. Jesus hat auf Golgatha ausgerufen, es ist vollbracht. Und du bist 2000 Jahre zu spät geboren. In der Bibel haben wir eine andere Frau, Magdalena. Sie hat die Füße Jesu gesalbt. Ihr wurde viel vergeben, hat der Herr Jesus gesagt. Jesus will geliebt werden. Jesus will geliebt werden. Und nicht, dass du für die Armen da bist. Vergiss die Armen. Lass die Armen. Und der Judas steht da und sagt, hätten wir das Öl verkauft, was hätten wir für die Armen tun können? Und weißt du, was da passiert? Der Teufel kommt in sein Herz. Magdalena hat Jesu Füße gesalbt und Judas bekam den Teufel. Gott weiß, was für dich das Beste ist. Und achte auf die Zulassung Gottes. Jetzt komme ich noch, weil ich den Judas erwähnt habe. Der Mann tut mir leid, aber Gott segne ihn. Judas war bestimmt, Jesus zu verraten. Jesus hat es gewusst sogar. Und er sagt, einer wird mich verraten. Und der mit mir in der Schüssel taucht, der wird es sein. Judas war auserwählt und bestimmt zu verraten. Er konnte nicht anders handeln. Überleg einmal. Er konnte nicht anders handeln. Das ist eine Geschichte für sich selbst. Die Juden mussten Jesus kreuzigen. Sonst gäbe für uns heute keine Erlösung. Es mussten Dinge passieren. Moses musste ein Mörder werden. Du kannst dich strampeln, wie du willst. Du kannst im Pharaonenhof groß wachsen. Weißt du, zur Elite gehören, da die ganze Herrlichkeit und den ganzen Glanz Ägyptens genießen. Aber Moses musste zum Mörder werden, damit er auf die Berufung Gottes kommt. Damit er aus Ägypten rauskommt. Sonst wäre nie das geworden, was er werden sollte von Gott. Gott holt uns von Thron runter, indem er uns zu Verbrechern werden lässt. Verrätern werden lässt. Lazarus musste sterben, damit er aufersteht. Du kannst gegen diese Dinge nichts tun. Krankheit, die hat ihn zu Tode geführt. Johannes, der Apostel, musste auf der Insel Patmos landen, als Gefangener, Verbannter. Und dort bekommt er die Offenbarung, die Apokalypse, das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Das musste alles passieren. Das war eine Zulassung Gottes. Josef musste von seinen eigenen Brüdern verkauft werden, sonst wären die Israeliten verhungert. Jakob und seine Familie, wahrscheinlich die ganze Welt wäre dazu vor die Hunde gegangen, denn es war eine weltweite Katastrophe. Es gab nichts mehr zu essen. Wenn das nicht Vorsorge gewesen wäre, wenn Gott nicht den Josef benutzt hätte, wäre die ganze Welt verhungert. Wahrscheinlich ein Meteoriteneinschlag irgendwo im Mittelmeer und dann war für 7 Jahre überhaupt alles aus und vorbei, keine Ernte. Paulus musste nach Jerusalem gehen, sonst wäre er nie nach Rom gekommen. Von sich aus nicht. Der wollte, ja, die Berufung Gottes war da. Du wirst Zeuge sein vor Volk Israel und vor König und Kaiser. Und du musst auch dem Kaiser von Rom ein Zeugnis ablegen. Aber was ist passiert? Er geht nach Jerusalem. Er fügt sich dieser Führung und Leitung Gottes. Sag einfach wie diese Frau, mir geschehe, wie du gesagt hast, sag einfach Amen zu den Wegen Gottes, zu den Führungen Gottes und du wirst merken, du kommst zu dem Punkt, an dem Platz, wo Gott dich haben will. Und Gott hat gute Gedanken mit dir. Er hat nicht Gedanken des Leides, obwohl es am Anfang so aussieht, so schrecklich. Du kommst du in diese Wäschertrommel und da wirst du, ja, gedreht. Du kannst machen, was du willst. Gottes Pläne sind nicht aufzuhalten. Versuch nicht dagegen anzukämpfen. Du machst dein Gebiss kaputt. Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Weißt du, seine Segnungen, sie gehen in Erfüllung. Seine Pläne sind unaufhaltsam. Das wird gebaut. Weißt du? Und die Frage, die ich jetzt stelle, ich stelle ein paar Fragen, die mich bewegen, mit als Gemeinde und alle die Hörer, die uns irgendwo draußen im Internet hören. Die Frage ist, folgst du schon dem Plan Gottes in deinem Leben? Folgst du schon dem Plan Gottes in deinem Leben? Sagst du, ja, Herr, es ist sehr hart, sehr schwer, wahnsinnig, verrückt. Kann er das tun, was er will? Arbeitest du mit ihm schon zusammen? Bist du schon an dem Platz, wo er dich haben wollte? wo er dich segnen kann? Am Bach Kret. Aber Herr, was soll ich da machen? Mit den Raben zusammen singen und krächzen? Ja? Ich wäre lieber bei den Nachtigallen. Und bei, was weiß ich, bei Sperlingen. Aber mit diesen blöden Raben, die so krächzen und denen da das Fleisch wegnehmen. Aber da hat er selbst mir gesagt, da willst du mich versorgen. Aber jetzt pass auf, was jetzt noch kommt. Erfüllst du den Auftrag Gottes? Bist du schon das, was er wollte, dass du bist? Dienst du Gott schon so, wie er es wollte, dass du ihm dienst? Nicht alles, was wir tun, ist Gottes Wille. Manches ist Profilierung. Tust du schon das, was du solltest? Hast du wirklich den Plan Gottes verstanden und was sein Wille für dein Leben ist, und zwar in deinem Herzen? Funktionierst du schon nach dem Plan Gottes oder schlägst du aus sein Ziel und sagst, nee. Gehst du schon in seine Bahnen? Vielleicht musst du dich neu orientieren, Kurskorrekturen vornehmen. Vielleicht musst du, ja, Gott sagt, nicht auf diesem Acker sollst du pflügen. Nein, das ist dein Platz. Auf diesem Feld musst du die Furchen ziehen. Vielleicht musst du manchmal in einem anderen Bereich wechseln, so wie der Elia vom Bach Krit zu der Witwe. Und versteck dich bei der Witwe jetzt. Hör zu. Weißt du, es klingt so fromm. Oh, der Elia versteckt sich bei der Witwe. Aber ich sag dir, was da los ist. Es ist nicht angenehm. Weil jetzt die Leute denken, guck mal, der Prophet geht zu der Witwe, schläft dort in ihrer Kammer, in ihrer Wohnung, in ihrem Apartment. Was macht der Mann Gottes bei der Witwe? Was hat er zu suchen? Hör mal, was die Leute reden für ein Geschwätz. Bei den Raben, ja, die kann ich verscheuchen, wenn die mich ärgern. Aber die Witwe, weißt du, die Leute reden im Dorf, was da passiert. Und Elia macht nichts anders. Er tat den Plan Gottes, erfüllte den Plan Gottes. Und nur dasselbe, nur bei dieser armen Witwe habe ich geboten, dich zu versorgen. Füg dich dem Plan Gottes, egal was die Leute sagen und wie sie denken, was sie vermuten. Und jetzt, Gott will, und da kannst du machen, was du willst, Gott will, dass du frei wirst von Menschenmeinung, von der öffentlichen Meinung, von der religiösen Meinung und Vorstellung, von dem, was du anerzogen bist, von dieser Meinung. Weißt du, viele kommen aus den religiösen Kreisen, und viele sind verdorben durch die religiöse Erziehung. Gott segnet uns erst, wenn wir die frommen Anschauungen aufgeben, die menschlichen Ansichten, ihre Betrachtungsweise, ihre Auslegung, sogar ihre Bibelauslegung. Weißt du, das meiste, ich sag's ehrlich, wenn ich so die Christen höre, die meiste Bibelauslegung ist falsch, wenn sie genau hingucken mit der Lupe und dem Heiligen Geist. Denk nur die ganzen Berechnungen, was die Leute angestellt haben, wann Jesus kommt. Jehovas Zeugen haben sie gedacht, 1914. Dann haben nochmals ein paar Jahre später Millionen jetzt noch lebender Menschen werden nicht sterben, große Konferenzen abgehalten. Und was kam? Der Zweite Weltkrieg. Das Sterben kam in Masse. Adventisten haben berechnet, wann Jesus wiederkommt. Pfingstler. Neuapostolische. Ich denke nur, dieser Bischof von der Neuapostolischen hat gesagt, selbst wenn das Flugzeug abstürzt, der Herr wird zu meinen Lebtagen kommen, und bevor das Flugzeug die Erde berührt und zerschellt, ist der Herr gekommen. Und er ist in den 60er Jahren gestorben, und der Herr ist bis heute noch nicht gekommen. In aller Liebe. Alles nur Panikmache. Viele Bibelausleger arbeiten nur mit Panikmache. Jesus kommt bald wieder. Ja, ich weiß, dass er bald wiederkommt. Aber wir Kinder Gottes müssen keine Angst haben. Es kommt, wie es kommen muss. Und zuerst, der Abfall muss kommen, nicht die große Erweckung. Der Abfall muss kommen. Viele wissen, es kommt. Aber sie wissen nicht, selbst Jesus wusste nicht, wann es kommt. Tag und Stunde, das hat der Vater sich seiner Macht vorbehalten. Wenn Gott arbeitet, hat er einen Plan, einen Zweck, und als die Zeit erfüllt war, just in time, dann kommt es. Es ist so wichtig, Geschwister, wir sollten mit Gott zusammenarbeiten, auf Gottes Spur gehen. Einfach das tun, was Gott uns vor die Füße legt. Sein Befehl, sein Auftrag, seine Bestimmung annehmen und sagen, danke Herr, ist schwer für mich. Ich schluck die Sache, auch wenn ich vielleicht ersticke dabei. Alles, was Gott tut, und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht. Alles, was Gott in unserem Leben wirkt und bewirkt, hat ein Happy End. Halleluja. hat ein Happy End. Frag dich nur, Gott, wie kann ich deinen Plan erfüllen in meinem Leben, hier zu meinen Lebzeiten? Und Gottes Plan steht fest für dich. Jeremia 29, Vers 10 noch einmal. Der Plan Gottes steht fest, kannst rütteln und schütteln, kannst wenden und was weiß ich, kannst den Tempel aufbauen und Gott das Lügen strafen, wie Kaiser Julius der Abtrünnige gemacht hat. Der wollte den lieben Gott das Lügen strafen, weil Jesus sagte, da wird kein Stein auf den anderen stehen und der Tempel wird nicht mehr aufgebaut werden, die Hütte wird oder ihr Haus wird wüst gelassen werden. Und dann hat er Befehl gegeben, alle Juden müssen zurück nach Jerusalem, gibt Geld und der Kaiser unterstützt den Tempelbau und so weiter. Und das Spuk war nach kurzer Zeit wieder vorbei. So, aber hier, Gottes Plan steht fest. Was er gesagt hat, das geht in Erfüllung. Jeremia 29, Vers 10, ganz schnell. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesem Ort hier nach Palästina zurückbringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch das gebe auf das Ende, auf das ihr wartet, Happy End. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören und ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werde, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und euch wieder an diesem Ort bringen, wo ich euch habe wegführen lassen. Es kommt, wie es kommt, wenn die 70 Jahre vorbei ist, und so ist es gekommen. Keiner hat es geglaubt, keiner hat es gedacht. Plötzlich, Kaiser Kyros, plötzlich, der gibt den Befehl zurück nach Jerusalem. Und so weiter. Und weißt du, wie Gott arbeitet? Das war ein Nachkomme von der Esther. Weißt du, von der Königin Esther? Weißt du, Gott macht wunderbare Dinge. Gott arbeitet an seinem Plan und niemand kann diesen Plan umwerfen. Gegen Gottes Gebot, gegen Gottes Werk kommt niemand an. Und da ist kein Kraut gewachsen gegen seinen Segen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Verheißung gegeben hast, du wirst treu sein bis ans Ende, du wirst uns tragen und diese Zusagen gelten immer, egal wie es turbulent in unserem Leben aussieht, egal was passiert, wir werden von dir getragen, von dir versorgt, von dir umgeben, von guten Mächten umgibst du unser Leben, selbst wenn wir in der Hölle wären, du bewahrst uns und die Pforten der Hölle werden uns nicht überwältigen, egal was passiert, was kommt, wie der Teufel tobt und so weiter, wir werden nicht aufgeben, wir vertrauen dir, du hast das gute Werk angefangen. Und du wirst das gute Werk bei uns auch vollenden. Amen.